Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ruhestörung. Heute greifen wir ein Thema auf, dem wir uns hier in diesem Podcast immer mal wieder widmen, weil dieses Thema eben nicht an Aktualität verliert. Key Change, die Initiative, die sich weltweit für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in der Musikindustrie einsetzt. Wir haben bereits in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, was sich überhaupt dahinter verbirgt, haben unter anderem auch mit der Band Team Scheiße und anderen Initiativen über Awareness gesprochen und wie überhaupt der Stand in der Musikindustrie aussieht. Nun ist es aber so, dass Key Change in diesem Jahr eine große Marktstudie durchgeführt hat, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wurde. Schon 2021 und auch 2022 gab es ähnliche Erhebungen. Und genau deshalb war dieses Mal das Ziel, des Ganzen mal ganz konkret zu schauen, wie denn der Fortschritt der Branche aussieht. Tut sich was beim Thema Geschlechtergerechtigkeit oder ist doch alles beim Alten? Konkret ging es dabei um den Status quo beim Thema Chancengleichheit und bestehende Barrieren. Und damit nicht nur ich hier die Ergebnisse runterratter, habe ich für diese Folge Lea Carwood eingeladen.
Ich bin Lea Carwood und arbeite als Projektleitung für Key Change beim Reeperbahn Festival. Das heißt, dass ich ganz eng mit unserem internationalen Key Change Team zusammenarbeite und da das Projektmanagement macht, das Programm mit betreue.
Das ist also Lea. Ich habe euch eben schon grob umrissen, was denn der Fokus dieser neuen Erhebung war. Lea hat mir allerdings nochmal verraten, was denn so ganz generell die Intention hinter dieser Studie ist.
Wir wollen mit den Befragungen, die wir machen, Zahlen, Daten und Fakten zu diesem Thema auf den Tisch legen, weil das einfach ungemein hilft, um das Bewusstsein für die Problematik zu schärfen. Und auch wenn das Thema ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren irgendwie stärker auf der Agenda ist, auf die Faktenlage aufmerksam machen. Und ein weiteres Ziel ist auch Handlungsempfehlungen aus diesen Erkenntnissen abzuleiten für die Industrie und für die gesamte Musikbranche, für die KonsumentInnen, aber natürlich auch für uns selber als Initiative und für andere Initiativen, genau, damit wir wissen, was können wir besser machen oder in welche Richtung gibt es noch Handlungsspielräume.
Nun sprechen wir ja hier über Chancengleichheit, im Speziellen in der Musikindustrie. Bevor wir aber tiefer in das Thema einsteigen und konkret über die neuen Erkenntnisse sprechen, sollten wir vielleicht zuerst noch mal klären, was sich hinter diesem Wort überhaupt verbirgt. Was meint Chancengleichheit?
Eigentlich ganz interessant ist, dass Chancengleichheit etwas ist, was ja in unserem Grundgesetz sogar verankert ist. Also es bedeutet, dass jeder Mensch unabhängig von Kriterien wie Geschlecht oder Hautfarbe oder so die gleichen Chancen zur persönlichen Entfaltung haben soll. Und das ist eben in der Musikbranche de facto nicht der Fall. Beziehungsweise es wird nicht so wahrgenommen, dass das der Fall ist. Und da spielt das Geschlecht eben eine sehr signifikante Rolle.
Nun kommt aber direkt das Ernüchternde vorweg. Die Kernerkenntnis der neuen Erhebung ist, dass die AkteurInnen der Musikbranche noch keine spürbaren Veränderungen wahrnehmen und der Wandel zu mehr Chancengleichheit nur sehr, sehr langsam vorangeht. Überrascht hat mich das persönlich nicht unbedingt. Wie ging es aber Lea, die sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigt? Hat sich Ihr persönlicher Eindruck mit den Ergebnissen gedeckt?
Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass sich schon mehr getan hat, beziehungsweise dass sich die Veränderungen unserer Arbeit und der Arbeit anderer Initiativen schon stärker niedergeschlagen hat. Ja, und dass das schon spürbarer geworden ist, auch in der breiten Masse. Es war schon ernüchternd, die Ergebnisse zu sehen. Dann hatte ich aber gleichzeitig beim Lesen der Ergebnisse auch die Erkenntnis, dass sich durch unsere Arbeit auch das kritische Bewusstsein einfach geschärft hat in Bezug auf das Thema, was wiederum eine gute Entwicklung ist.
Da habe ich mich aber dennoch gefragt, ob diese Arbeit nicht manchmal frustrierend sein kann. Ich meine, man versucht einen Wandel und mehr Gleichberechtigung zu schaffen, tagtäglich, und dennoch geht es nur sehr schleppend voran.
Frustration würde ich nicht sagen. Ich glaube einfach, dass mir persönlich auch bewusst ist, dass das ein strukturelles Problem ist, was mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängt und dass dieser Wandel einfach Zeit braucht, Deswegen, ja, glaube ich, komme ich da mit Frustration nicht so richtig weiter.
In der Studie wurden Befragungen in der Musikwirtschaft durchgeführt. Zum einen quantitative Online-Befragungen von MitarbeiterInnen bzw. Auszubildenden von Verbänden in der Musikwirtschaft. Es wurden aber auch ExpertInnen-Interviews durchgeführt. Heißt Interviews, die in die Tiefe gehen mit KünstlerInnen, ProduzentInnen, MusikmanagerInnen, KonzertveranstalterInnen oder auch RadiomoderatorInnen. Und es wurden auch weitere Quellen rangezogen, wie zum Beispiel Daten zur Einordnung der Studienergebnisse, unter anderem von der GEMA. Die Ergebnisse wurden dann unterteilt in Flinterpersonen, heißt Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender-Personen, also all jene, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oft benachteiligt werden, und Cis-Männer, also Männer, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und die sich auch damit identifizieren. Soweit, so gut. Schaut man sich nun die Kernergebnisse dieser Erhebung an, stößt man sehr schnell auf den Punkt, dass unter den Flinter-Befragten der Glaube an eine Chancengleichheit der Geschlechter in der Musikindustrie noch geringer ausfällt als 2021. Klingt für mein Empfinden etwas beunruhigend, lässt es sich aber vielleicht erklären, woher dieser Unglaube kommt.
Ich glaube, das ist der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, dass sich das kritische Bewusstsein in Bezug auf dieses Thema gestärkt hat. Nicht zuletzt durch öffentliche Debatten zu diesem Thema und auch Initiativen, die auf diese strukturellen Ungleichheiten aufmerksam gemacht haben. Und ja, dann eben auch Skandale, wie zum Beispiel der Fall Till Lindemann und ja, das Thema Sexismus in der Musikbranche, was einfach sehr öffentlichkeitswirksam besprochen wurde im letzten Jahr. Das hat vielleicht Menschen wachgerüttelt und dazu geführt, dass sowohl männliche als auch weibliche Personen stärker hinterfragen, was es an Barrieren in der Branche gibt.
Eine dieser Barrieren, die bei der Erhebung am häufigsten genannt wurde, das Nummer eins Hindernis sozusagen, ist für viele Flinterpersonen die Dominanz von Männern in Führungspositionen und dass durch bestehende Beziehungen Vetternwirtschaft betrieben wird. Für Männer hingegen sind nach dieser Erhebung intransparente Entscheidungskriterien das größte Hindernis.
Ich kann auch das nochmal kurz mit Zahlen unterfüttern. Also wir haben 75% der befragten Flinter-Personen und nur 18% der befragten männlichen Personen, die haben gesagt, dass sie die Dominanz des jeweils anderen Geschlechts in Führungspositionen als Barriere im Hinblick auf ihre berufliche Weiterentwicklung empfinden. Und Vetternwirtschaft sehen 66% der Flinter-Befragten als eine Barriere. Wir setzen mit KeyChange genau bei dem Thema an in Zukunft. Das ist ganz schön. Wir haben ein neues Schulungsprogramm, was wir ab November umsetzen werden, das gezielt den Führungsnachwuchs in der Musikbranche fördert bzw. sich an genau diese Zielgruppe richtet. Und wir wirken sozusagen gegen dieses Vetternwirtschaftsphänomen, was in der Musikbranche einfach total weit verbreitet ist, weil das eine Branche ist, die sehr stark auf Netzwerken und man sagt auch so schön dem Buddy-Business beruht, indem wir eben Flinter-Personen international miteinander vernetzen, also dem sozusagen entgegenwirken, dass die Entscheidungen sehr oft von Männern für Männer getroffen werden. Weitere Maßnahmen, die als wichtig empfunden wurden, sind außerdem Mentoring-Programme. Das ist auch etwas, was wir umgesetzt haben und was wir weiterhin umsetzen werden. Und dann sollte die Branche mehr Transparenz schaffen im Hinblick auf Einstellungs- und Beförderungskriterien. Und ein weiteres ganzes Thema ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn wir jetzt zurückkommen zu diesem Thema Führungskräfte in der Musikbranche, dann ist das eben eine der Top-Barrieren für dann Frauen oder Mütter, die sich irgendwie oft doch noch entscheiden müssen zwischen Kind und Karriere.
Dennoch gibt es in diesem Bereich schon eine der deutlichsten Veränderungen, wenn man sich die Erhebung aus den vergangenen Jahren anschaut, meint Lea.
Deutliche Veränderungen haben wir festgestellt im Bezug auf Führungspositionen in der Musikbranche. Das ist ein Thema, was wir auch stärker beleuchtet haben in dieser Studie. Und hier scheint sich tatsächlich schon was zu tun. Also es gibt auch sehr große Musikunternehmen und auch bei Major-Labeln mittlerweile weibliche Führungskräfte, die als Role Models fungieren. Und in diesem Bereich sind wir zwar noch lange nicht in einem repräsentativen Verhältnis, aber hier werden die stärksten Veränderungen wahrgenommen.
Und es gab allerdings natürlich noch weitere Bereiche, in denen sich Veränderungen gezeigt haben.
Ein zweiter Teil ist die Repräsentation von NewcomerInnen im Live-Bereich, also auf Festivalbühnen und auf Konzertbühnen. Hier wird auch wahrgenommen, dass sich das Geschlechterverhältnis immer mehr einer Gender Balance annähert, was wir auch als eine sehr positive Entwicklung wahrnehmen. Auch hier sind wir noch lange nicht am Ziel. Also wenn man jetzt den Schnitt anschaut, dann können wir schon davon sprechen, dass wir immer noch nur bei 20% Flinteranteil auf den Livebühnen sind. Aber es gibt hier sehr, sehr viele VorreiterInnen und genau, da wird es auf jeden Fall sehr stark wahrgenommen, was ja auch relativ selbstverständlich ist, weil also dass die Befragten das so wahrnehmen, weil ja ein stärkeres Bewusstsein herrscht, sobald man die ProtagonistInnen auf der Bühne sieht, dann ist vielleicht das Kriterium Geschlecht auch etwas, auf das man irgendwie stärker achtet, als jetzt beispielsweise im Radio oder so.
Und wo wir gerade aber bei dem Thema Wahrnehmung sind, die geht insgesamt bei dem Thema Chancengleichheit in der deutschen Musikindustrie sehr weit auseinander. 49% der männlichen Teilnehmer haben die Wahrnehmung, dass Männer und Flinter gleiche Chancen in der Musikindustrie haben. Das sehen allerdings nur 8% der Flinter auch so. Eine sehr große Differenz. Lea hatte ja eigentlich schon erzählt, dass die Wahrnehmung für das Thema insgesamt gestiegen ist. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, zweifelt man daran dann aber doch wieder.
Ja, wir nennen das im Englischen Gender Perception Gap. Das ist ein Phänomen, was uns schon bekannt ist, was auch schon in der ersten Studie, die wir 2021 durchgeführt haben, aufgetaucht ist oder eines der Kernergebnisse war und was wir auch in anderen internationalen Studien zu dem Thema immer wieder sehen. Meine Erklärung dazu wäre, dass das etwas ist, was damit zu tun hat, dass man Diskriminierungserfahrungen oder Benachteiligungen am eigenen Leib erlebt und dann vielleicht auch einen stärkeren Drang hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich nehme das auch so wahr, dass zum Beispiel in unserer Arbeit es immer wieder so ist, dass wenn wir Veranstaltungen zu dem Thema anbieten, die Mehrheit derjenigen, die sich da in diese Veranstaltung setzen oder mit dem Thema auseinandersetzen, eben Flinterpersonen sind und die Zielgruppe, die wir eigentlich viel stärker erreichen wollen und müssten, sind die Personen, die in der Entscheidungsposition sitzen und eben sowieso stark repräsentiert sind, die aber eben auch in der Position sind, Veränderungen zu schaffen.
Und bei dem Stichwort Diskriminierungserfahrung setzen wir direkt an. Denn auch dort wurde eine Zahl in diesem Jahr nicht zum ersten Mal erhoben. Eine Zahl, die selbst für Lea erschreckend ist.
Wir haben eine Zahl zum zweiten Mal erhoben, und zwar die Zahl derjenigen, die schon mal Diskriminierungserfahrungen gesammelt haben. Und da hat mich wieder geschockt, dass nahezu jede der befragten Person, also Flinter-Person, schon einmal Diskriminierungserfahrungen in der Branche gemacht hat. Diskriminierungserfahrungen können in diesem Fall sexistische Erfahrungen sein, aber auch die Zuschreibung von bestimmten geschlechterspezifischen Merkmalen, Stereotype, Vorurteile, sowas. Aber ja, 98% haben das bejaht, was ich schon irgendwie eine extrem erschreckende Zahl fand. Und das waren auch, glaube ich, nochmal 2% mehr als in der Befragung vor 3 Jahren. Also wie gesagt, ich glaube, auch hier ist das Bewusstsein dafür gestärkt worden. Und wir haben dann auch abgefragt, wie hoch der Anteil derjenigen ist, die Diskriminierung aufgrund mehrerer Merkmale erfahren, also zum Beispiel so etwas wie Geschlecht und Alter. Und das wurde von 56%, also auch mehr als der Hälfte der Befragten, angegeben. Das heißt genau, dass intersektionale Diskriminierung auch eine große Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, ein Thema, dem wir uns auch stärker annehmen müssen.
Intersektionale Diskriminierung meint genau das. das Zusammenwirken bzw. das Überlappen von unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmalen. Und wenn wir bei dem Thema Barrieren bleiben im Kontext der Chancengleichheit, dann gibt es ein Tool, das diese Barrieren zumindest ein bisschen aufbrechen kann, aber dennoch oft auch verteufelt wird, nämlich Social Media.
Also Social Media führt ja so ein bisschen zu einer Form von Demokratisierung, könnte man sagen. Also was natürlich ein ungeheurer Faktor ist, nicht nur durch Social Media, sondern durch die Möglichkeiten des Internets, ist eben der freie Zugang zu Informationen. Also es gibt wahnsinnig viele Tutorials mittlerweile, die einfach das ganze DIY-Business befeuern, sage ich mal. Und auch sowas wie Musikproduktion vereinfacht, sage ich mal. Genau, und dann eben durch Social Media ganz wichtig die direkte Interaktion mit den Fans, die genau durch Social Media einfach eine Fanbase, nicht einfach, das ist sehr viel Arbeit, aber eine Fanbase aufbauen können und ja, so sozusagen sich Sichtbarkeit verschaffen können, eben auch im Falle von Flinter Artists und im Falle von auch Artists, die sehr independent arbeiten, ja, außerhalb von den bestehenden Strukturen in der Musikbranche.
Man kann sich durch Social Media, also bis zu einem gewissen Grad zumindest, über diese Vetternwirtschaft hinwegsetzen, was natürlich sehr viel Arbeit bedeutet, und ist nicht auf die Gatekeeper angewiesen. Klingt erstmal nach einer Form der Selbstermächtigung. So einfach ist es dann aber doch nicht, hat Lea nochmal eingeworfen.
Das ist natürlich irgendwie ein ganzes Diskussionsthema wieder, weil am Ende, glaube ich, würden dem auch viele widersprechen und sagen, naja, man ist irgendwie extrem abhängig von diesen Algorithmen, die sich, also für die sich irgendwie die Kriterien auch ständig ändern. Das ist etwas, wo man total am Puls der Zeit bleiben muss, irgendwie auch. Also ich will das jetzt nicht so darstellen, als wäre das nur positiv. Ich glaube, für manche ist das funktioniert das extrem gut. Aber ja, es hat ja auch irgendwie wahnsinnige Auswirkungen auf die Musik selber und so. Deswegen, also es ist ein ganzes Thema nochmal.
Nicht nur das Thema Social Media hat zwei Seiten. Auch die Dominanz von weiblich gelesenen Popstars im Musikbusiness. Schaut man sich das Jahr 2023 an, dann haben KünstlerInnen wie Taylor Swift als meistgestreamte Künstlerin auf Spotify und auch Miley Cyrus mit dem am häufigsten gestreamten Song auf Spotify die Musikbranche dominiert. Könnte man ja sagen, super. So haben auch NewcomerInnen ihre Vorbilder und auch die Menschen aus der Musikindustrie sehen, dass es sich lohnt, in Flinter-Talente zu investieren und sie zu fördern. Manche ExpertInnen aus der Erhebung sind auch genau dieser Meinung und sagen zusätzlich, dass die Popularität einer Taylor Swift oder einer Miley Cyrus dazu beiträgt, dass andere KünstlerInnen ermutigt werden, Stereotype abzubauen und langfristig Diversität zu fördern. Auf der anderen Seite verweisen andere ExpertInnen aber auch darauf, dass die Industrie noch häufig in traditionelle Geschlechterbilder investiert und vorrangig KünstlerInnen pusht, die diese Bilder stärken und fördern. So einfach scheint es dann also doch nicht zu sein.
Ja, also genau, ich glaube, es ist, wie du schon sagst, super, also es hat Vor- und Nachteile. Es wird schon eben gesehen und das ist ja jetzt irgendwie auch etwas, was man als bekräftigendes Argument nutzen kann, dass eigentlich die wirtschaftlich erfolgreichste Musikerin aktuell eben eine Musikerin ist. Aber genau wie du schon sagst, entspricht auch die wieder bestimmten Normen. Aber es entkräftigt schon mal irgendwie dieses wirtschaftliche Argument aus meiner Sicht an vielen Stellen. Also von wegen, ne? Es gibt schon immer noch die Personen, die sagen, naja gut, aber mit einer weiblichen Headlinerin verkaufe ich keine Tickets, das einfach nicht stimmen muss. Ja, und dann ist eben dieses Thema Vielfalt, wie fördern wir das in der Musik, super wichtig. Also ich glaube, wir müssen eigentlich dazu kommen, festzustellen, dass die Musik erfolgreicher sein kann, je diverser sie wird.
Aber wie geht die Initiative KeyChange diese Förderung nun konkret an? Und kann sie überhaupt viel bewirken bei einem Thema, das so umfangreich wie Chancengleichheit ist? Denn wie Lea vorhin schon gesagt hat, die mangelnde Chancengleichheit ist ein strukturelles Problem, was mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängt.
Würde ich schon sagen, wir haben ja jetzt mittlerweile, also die Initiative KeyChange gibt es jetzt seit mehr als 5 Jahren und die hat sich eigentlich zu einem globalen Movement entwickelt. Also wir arbeiten auf internationaler Ebene. Wir haben mittlerweile 700 Organisationen, die sich mittels der sogenannten KeyChange Pledge, also einer Selbstverpflichtung für Gender Balance, aber mittlerweile auch für Ziele, die darüber hinausgehen, also Stichwort Nachhaltigkeit und Intersektionalität, committed haben. Wir haben fast 300 Talente gefördert, die Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten erhalten haben, eben sich untereinander stark vernetzt haben und die eigentlich so die Role Models dann für die nachfolgende Generation sind, die andere auch ermutigen, diese Branche eben nicht zu verlassen. Also auch das haben wir in unseren Evaluationen gesehen, dass solche Programme teilweise dazu geführt haben, dass Talente sich entschieden haben, ich habe hier einen Platz und das ist total schön und wertvoll zu sehen.
Dennoch ist ein weiteres Ergebnis der Erhebung, dass die Befragten der Meinung sind, dass die Maßnahmen, die es aktuell schon gibt, noch nicht ausreichend umgesetzt werden. Dazu gehört die Verwendung geschlechtergerechter Sprache, Events mit Diskussionen zum Thema, Förderung junger Menschen, weibliche bzw. nicht männliche Netzwerke für Austausch und Sichtbarkeit und vieles, vieles mehr. Wie setzt man dort nun also an?
Also aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass dieses Thema von der Politik auch weiter vorangetrieben wird, weil am Ende sind solche Initiativen auf Fördermittel angewiesen. Das heißt, es muss irgendwie Teil der politischen Agenda bleiben, solche Projekte nicht nur in der Musikbranche, eigentlich betrifft das ja die gesamte Kreativbranche und auch andere Branchen ganz extrem, muss das weiter vorangetrieben werden. Es gibt Unternehmen, die Mittel haben, eigene Initiativen zu fördern, die das auch teilweise machen, aber in der breiten Masse und gerade eben bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist man auf solche Initiativen angewiesen und natürlich im Bereich der KünstlerInnenförderung ganz, ganz stark. Aber ich freue mich total, dass eben mittlerweile Organisationen wie die Initiative Musik, die also bei der KünstlerInnenförderung ansetzen können, sich auch KeyChange angeschlossen haben.
Denn diese Barrieren, die für Unzufriedenheit sorgen, sind es natürlich auch, die dafür sorgen, dass die Branche nicht die attraktivste für den Nachwuchs ist.
Auf jeden Fall. Also ich würde ganz drastisch sagen, dass die Erkenntnisse nicht an sich, aber der Fakt, dass es so viele Barrieren für Flinterpersonen in der Branche gibt, führt dazu, dass wir eigentlich jeden Tag wertvolle Talente verlieren, sei es auf der kreativen Seite oder eben auch auf der Business-Seite. Und deswegen ist es eben wichtig, dass sich Unternehmen damit auseinandersetzen und gerade wenn wir irgendwie über Themen sprechen wie Nachwuchskräftemangel, dann sollte sich die Branche entsprechend aufstellen, meiner Meinung nach.
Lea hat mir allerdings jetzt konkret auch noch verraten, welche Handlungsmaßnahmen Sie aus dieser Erhebung nun mitnehmen können.
Ja, das Wichtigste sind eigentlich die Mentoring-Programme. Also Mentoring heißt ja, dass man, es gibt unterschiedliche Formate dafür, aber dass man eine Person an die Seite gestellt bekommt, als Nachwuchskraft, nicht immer, aber die schon mehr Erfahrung hat und die einem zur Seite steht. Im Idealfall hat man kein Abhängigkeitsverhältnis zu der Person, sondern die Person kann einem neutral zur Seite stehen mit aus ihrer persönlichen Erfahrung mit Tipps und Handlungsempfehlungen, wie man sich beruflich oder privat weiterentwickeln kann. Und ja, das ist etwas, was wir im neuen Programm auch wieder, also wir haben das tatsächlich in den letzten Jahren auch schon gemacht, aber was wir auch weiter verfolgen werden und was als eine der wichtigsten Maßnahmen gesehen wurde.
Wir konnten nun natürlich nicht in alle Teilergebnisse der Befragung reinschauen und alle Barrieren beleuchten. Das würde vermutlich Stunden dauern. Schaut also gerne mal in die Erhebung rein, wenn euch das Thema interessiert. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Zum Abschluss hat Lea mir auch noch ihren persönlichen Eindruck mitgegeben, wie sie persönlich in die Zukunft schaut. Zuversichtlich oder doch eher pessimistisch?
Ich blicke irgendwie mit ganz viel Spannung in die Zukunft, weil ja, wir haben gesehen, dass die Herausforderungen sehr komplex und vielfältig sind. Also es ist nicht so einfach damit getan zu sagen, wir machen irgendwie, committen uns zu 50-50 und dann hören die Maßnahmen auf, sondern die Maßnahmen müssen eben, oder damit wir 50-50 erreichen, müssen wir Themen wie Elternschaft in der Musikbranche eben mitdenken oder ja, wie man auf intersektionale Themen eingeht. Und von daher, ja, genau, blicke ich irgendwie ganz, ganz gespannt in die Zukunft, aber ehrlicherweise auch mit ein bisschen Respekt aufgrund irgendwie so des politischen Klimas da draußen und so, was sich in eine ganz andere Richtung verschärft und wo ich natürlich irgendwie schon leider ein bisschen pessimistisch werde, wenn genau das Thema, was ich eben angesprochen habe, wenn ich sage, es ist extrem wichtig, dass solche Initiativen weiter gefördert werden. Das wird natürlich zunehmend schwierig, wenn Rechtspopulisten an der Macht sind, die eine eher gegenteilige Agenda verfolgen und uns in alte Rollenbilder zurückdrängen wollen.
Lea blickt also mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Und wir werden bestimmt auch in Zukunft nochmal mit ihr sprechen, um uns ein Update einzuholen. Das war's nun erstmal mit Ruhestörung für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Mein Name ist Liz Remter. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.